Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Ein Sommernachtstraum in Bella Italia. Verona und die Opernfestspiele. Eine Sendung von Kirstin Hausen.
Zwei Männer in Anzug und Krawatte genießen ihren Aperitif im Listum Dodici auf der Piazza Bra in Verona. Dieser größte Platz der Stadt lag früher außerhalb der Stadtmauern. Hier war Brachland, hier fuhren die Ochsenkarren über unbefestigten Boden und in noch ferneren Zeiten stampften die rüstungsschweren Gladiatoren vorüber, auf dem Weg in die Arena, wo sie um ihr Leben kämpfen mussten. Heute ist die Piazza Bra der Salone von Verona, die gute Stube. Der Platz ist gepflastert, teils mit dem typischen Veroneser Marmor, rosa geädert. Elegante Straßencafés haben Tische und Stühle rausgestellt. Die Luft ist um 6 Uhr abends noch warm, aber nicht mehr so stickig wie tagsüber. Die Männer trinken Prosecco mit einem Schuss orangefarbenen Aperol und Sodawasser aufgefüllt. Die Eiswürfel klirren leise bei jedem Schluck. Sie plaudern und nippen und lassen den Blick über den Platz schweifen. Sehen und gesehen werden. Die Piazza Bra ist eine Bühne und die melodischen Sprachfetzen sind das Libretto. Auf dem Spielplan stehen Komödien ebenso wie öffentliche Tragödien. Streitende Liebespaare finden vor dem antiken Außenring der Arena eine dramatische Kulisse und ein dankbares Publikum. Vorbeiziehende Touristengruppen aus Fernost fotografieren alles und jeden. Hier werden Hunde, Kinder, das neue Kleid und die neue Flamme ausgeführt. Es herrscht ein Kommen und Gehen. Und im Hintergrund thront das römische Amphitheater, das drittgrößte noch erhaltene. Allabendlich erwacht es zum Leben, wird zu einer Bühne der besonderen Art. Im Listum Dodici stimmen sich die Opernliebhaber auf den Abend ein.
Das war früher schon so. Auf der Piazza Bra trafen sich die Opernfans und nach der Vorstellung kamen auch immer einige der Sänger, um in den umliegenden Restaurants zu Abend zu essen. Dieser Platz ist die gute Stube von Verona. Ein wunderschöner Platz mit einem 2000 Jahre alten Amphitheater. Die ganze Stadt steht während der Opernsaison unter Strom und wird von den vielen Gästen durcheinandergewirbelt.
Giuseppe Topini lebt für die Oper, besucht fast alle Aufführungen und das seit 60 Jahren.
Ich war mit 11 Jahren das erste Mal bei einer Vorstellung in der Arena, im Jahr 1954. Ich habe die Stars von damals, etwa den unvergessenen Tenor Di Stefano, gehört. Von der Geschichte habe ich nichts verstanden. Mein Vater hat mich mitgenommen, weil mich das Opernfieber bei uns zu Hause bereits angesteckt hatte. In den 50er Jahren wurde im Radio viele Opern gespielt. Das war einfach unsere Musik.
Maria Callas als Aida. Die Göttliche wurde sie genannt. Keine andere Opernsängerin hat einen solchen Kultstatus erlangt. Keine andere wird auch mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod noch so verehrt. Italien hat sie berühmt gemacht. 1947 hat sie zum ersten Mal in der Arena von Verona gesungen. Maria Callas war zu diesem Zeitpunkt noch eine junge, unbekannte Sopranistin. Sofort zog sie die Aufmerksamkeit der Kritiker auf sich. Engagements im Opernhaus La Fenice in Venedig und in der Scala in Mailand folgten. In Verona lernte Maria Callas auch ihren Ehemann und Förderer Giovanni Battista Meneghini kennen. Der wohlhabende Industrielle war ein großer Opernfreund und verliebte sich auf der Stelle in die Frau mit der außergewöhnlichen Stimme. Nach ihren Auftritten in der Arena ging Maria Callas gerne ins Restaurant Dodici Apostoli in der Altstadt von Verona.
Von der Piazza Bra zweigt die elegante Einkaufsstraße Via Mazzini ab. In den restaurierten Altstadtpalais haben sich feine Boutiquen eingemietet und viele Eisdielen. Durch die schmale, marmorgepflasterte Straße ziehen tägliche Busladungen ausländischer Besucher zum Haus der Julia in der Via Capello. Ob Shakespeares Heldin aus der Tragödie Romeo und Julia wirklich dort gelebt hat, ist zweifelhaft. Der Balkon, von dem sie ihren Liebsten anschmachtete, ist jedenfalls nachträglich von der Stadtverwaltung angebaut worden. Authentischer ist der mittelalterliche Marktplatz, die Piazza delle Erbe, wo heute noch Gewürze und Blumen verkauft werden, aber auch viel Plunder. In der Nähe liegt versteckt eine kleine Piazzetta, die fast wie ein Innenhof von Gebäuden umschlossen ist. Corticella San Marco heißt diese zauberhafte Ecke, an der die Touristenströme vorüberziehen.
Vier Köche sind im Restaurant Dodici Apostoli mit den Vorbereitungen für den Abend beschäftigt. Hacken, schälen, rühren und braten.
Simone, cosa stai facendo qua? Mettimi al corrente. Dopo quel battuto di cipolle, cosa fai?
Simone Alighieri ist der Chefkoch. Mittelgroß, schlank, freundliche blaue Augen, Grübchen in den Wangen. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er im Herzen von Verona in einem der besten Restaurants. Was er heute Gutes zubereite, will der 90-jährige Giorgio Giocco von Simone wissen. Er ist der Patron des Hauses, obwohl er die Leitung des Restaurants offiziell an Sohn und Schwiegertochter abgegeben hat. Auberginen mit Schalotten in Olivenöl angebraten, erzählt Simone Alighieri und schwenkt gekonnt die Pfanne. Giocco klopft ihm auf die Schulter. Sein Blick fällt auf einen großen Kochtopf, in dem Minestrone brodelt. Wie lange er sie kochen lasse, fragt Giocco. Alighieri lächelt. Er kennt diese Fragen. Sie sind ein Ritual und jedes Mal aufs Neue ein Test. Denn Giorgio Giocco verlangt Präzision. Die Rezepte hat seine Mutter ersonnen. Sie wurden verfeinert, angepasst, aber niemals verfälscht, sondern repräsentieren noch heute die traditionelle Veroneser Küche.
Um diese Suppe schön cremig werden zu lassen, muss man das Mehl in Butter und Olivenöl anschwitzen, bis es braun wird. Das gibt eine deftige Suppe, wie sie früher die Bauern gegessen haben. Es ist eine Suppe des Volkes, der Plebeia, aber sehr lecker.
Giorgio Giocco hat diese Suppe bereits für Maria Callas gekocht, als sie noch kein Weltstar war, sondern ein griechisches Mädchen mit einer beeindruckenden Stimme und einem hungrigen Magen.
Als sie das erste Mal hereinkam, war sie noch sehr jung. Sie kam mit Meneghini, ihrem Gönner und Ehemann. Nach dem Hauptgang haben die Kellner die Teller abgeräumt und wollten ein Stück Brot, das noch auf dem Tischtuch lag, wegnehmen. Da hat sie den Kellner am Handgelenk gepackt und gesagt, dass man Brot nicht wegwerfe. In Griechenland hatte sie Hunger gelitten während des Krieges und auch in Amerika war sie nicht auf Rosen gebettet. Hier in Verona eröffnete sich ihr die Chance auf ein besseres Leben, weil sie diese unglaubliche Stimme hatte. Aber den Respekt vor einem Stück Brot hatte sie sich bewahrt.
Maria Callas war Stammgast im Dodici Apostoli, so wie Placido Domingo und Luciano Pavarotti. Sie alle kamen nach ihrer Vorstellung in der Arena zum Essen. Einen freien Abend gab es für Giorgio Giocco nicht und gibt es heute noch nicht.
La vita.
Dieses Lokal ist mein Leben, wo sollte ich schon hingehen?
Noch heute essen die Opernstars gern hier. Aber es werde nicht mehr so ausgelassen gefeiert wie früher, erinnert sich Giorgio Giocco wehmütig. In den 50er und 60er Jahren wurde nach den Opernabenden bis in die Morgenstunden gefeiert. Im Restaurant ging es zu wie in einem Bienenstock. Fans und Verehrer gaben sich die Klinke in die Hand. Auch Giorgio Giocco hatte seine Lieblingssänger. In der Arena hatte Giorgio einen ganz besonderen Platz.
Ich habe am liebsten im Souffleurkasten gesessen. Wunderbar, ganz wunderbar. Vor Aufregung und Rührung drückte ich dem Souffleur immer ganz fest die Hand. Von dort unten wirkte der Dirigent des Chors wie ein Adler, der mit seinen Schwingen den Chor durch die Partitur führte. Ich war stets der Erste, der dem Chor applaudierte. Ich habe auch mit den Sängern gescherzt. Bei einem Rigoletto warnte ich die Sängerin augenzwinkernd vor dem Grafen von Mantua. Sie sah mich erstaunt an und rief: Ach, Herr Giocco, sind Sie auch hier?
Heute gibt es keinen Souffleur mehr in der Arena. Die Technik ist fortgeschritten. Giorgio Giocco findet es schade. Er mag es, wenn Altbewährtes erhalten bleibt. So wie die Rezepte, die er aufgeschrieben und an die neue Küchengarde weitergegeben hat.
Der Kreuzgang der Kirche San Zeno in Verona ist ein Juwel sakraler Baukunst und ein Lieblingsort des Organisten Giorgio Benati. Korrekt gestutzter Schnauzbart, Jackett, trotz Sommerhitze, er mag es elegant.
Hier haben wir vor Jahren Konzerte veranstaltet. 25 Jahre muss das jetzt her sein. Die Solisten hatten ihren Platz auf der Galerie. Es waren Kammermusikkonzerte. Das Publikum saß in der Mitte des Innenhofs im Gras oder stand unter den Arkaden, wenn der Andrang sehr groß war.
Giorgio Benati will die Musik aus den Auditorien und Sälen der Konservatorien in die Kirchen und auf die Plätze der Stadt holen und dem musikbegeisterten Publikum mehr bieten als nur die Arena.
Wir sind hier nicht weit weg vom historischen Zentrum und von der Arena, 500 Meter etwa. Die Leute gehen in die Arena, besichtigen vielleicht noch das Geburtshaus der Julia und dann sind sie wieder weg. Dabei haben wir in Verona eine ganze Reihe außergewöhnlicher Spielstätten.
Das Thema regt ihn auf. Er lockert den Hemdkragen. Angemessene Kleidung ist ihm wichtig, im Alltag und in der Oper ohnehin. Dass manche Zuschauer in T-Shirt und Jeans in der Arena erscheinen, macht ihn fassungslos.
Ist das gemeint mit Modernität? Sicher nicht. Viele Zuschauer sind sich einfach nicht bewusst, wo sie sich befinden. Sie sind auch nicht vorbereitet, haben keine Ahnung von der Oper. Hier findet ein enormer Niedergang statt.
Auf der Piazza Bra trinkt Giuseppe Tupini einen zweiten Aperol Spritz. Erwartungsvoll schaut er über den Platz. Die Beine locker übereinander geschlagen, gibt er sich lässig. Aber sein Fuß wippt vor Anspannung. Ist es die Vorfreude auf den Opernabend?
Eccola qua, lui.
Ciao. Scusa, Ricardo.
Plötzlich steht eine junge Chinesin am Tisch. Sie trägt ein buntes Sommerkleid und flache Ballerinas. Das lange Haar ist zum Pferdeschwanz gebunden. Signore Tupini schnellt hoch, rückt ihr den Stuhl zurecht, winkt eilig dem Kellner. Die Chinesin heißt Hui He und ist der große Star der Opernsaison in Verona.
Sie singt hier fast alles. Tosca, Madame Butterfly, Aida, Ballo und Mascara, Trovatore.
Auf ihrem Weg in die Arena kommt Hui He am Listun Dorici vorbei. Sie weiß, dass Opernfans wie Giuseppe Tupini dort auf sie warten. Für einen Fruchtcocktail ohne Alkohol ist noch Zeit. Der Kellner nickt, er kennt sie. Hui He ist in Verona zu Hause.
Verona ist die erste italienische Stadt, die ich kennengelernt habe. Ich kam vor Jahren zu einer Meisterklasse nach Verona und habe dann beschlossen, hier zu leben. Ich habe viele Freunde hier, fühle mich sehr wohl in dieser Stadt.
Dabei ist sie schon lange über die Stadtmauern hinaus bekannt. Sie hat Engagements in ganz Europa, den USA, reist viel herum, ist ein Weltstar. Zu Kopf gestiegen ist ihr der Erfolg nicht.
In Italien zu singen ist nicht einfach für uns Asiaten. Wir werden nur akzeptiert, wenn wir absolute Spitze sind. Und die Italiener haben wirklich ein gutes Ohr. Entweder gefällt deine Stimme und dann bekommst du viele Engagements in Italien, oder sie gefällt nicht. Dann singst du besser woanders.
Hui He wirkt bescheiden, höflich, alles andere als exzentrisch. Für Diven wie Maria Callas ist in der Opernwelt von heute weniger Platz. Die Konkurrenz ist größer geworden. Nur wer unermüdlich übt, sich kontinuierlich verbessert und sich selbst das Letzte abverlangt, schafft den Aufstieg in den Zenit der Opernstars.
Italien ist nach wie vor ein wichtiges Zentrum für Opernmusik und zieht Sängerinnen und Sänger aus aller Welt an. Wer in Italien reüssiert, der schafft es überall, ist ein Bonmot. Es verrät, wie kritisch das italienische Publikum neuen Stimmen gegenüber ist. Seit mehr als 50 Jahren veranstaltet Busetto, die Geburtsgemeinde des großen italienischen Komponisten Giuseppe Verdi, einen Talentwettbewerb, der Nachwuchssängerinnen und Sänger mit sogenannter Verdi-Stimme auszeichnet. Virtuos und melodiös, dramatisch und kraftvoll muss eine solche Stimme sein, denn Giuseppe Verdi sucht in der Stimme Leidenschaft, Esprit und den Teufel im Leib, wie er einem Freund einmal anvertraute. Im Jahr 2002 gewann Hui He als erste Chinesin die begehrte Auszeichnung als beste Verdi-Stimme des Jahres. Ihre Aida-Arie riss die Jury von den Stühlen, so etwas war bis dahin noch nicht vorgekommen. Seit 2004 singt sie regelmäßig die Aida in der Arena.
Nach wie vor gehört Verdis Aida zum festen Repertoire jeder Opernsaison in Verona. Im August 1913 wurde das Amphitheater zum ersten Mal zur Opernkulisse. Die Initialzündung dazu gab der Tenor Giovanni Zenatello.
Es muss einer dieser lauen Juniabende gewesen sein, an dem das Leben leicht ist und nichts unmöglich erscheint. Giovanni Zenatello, geboren in Verona und auf allen Opernbühnen der Welt zu Hause, saß mit Freunden in einem Café an der Piazza Bra. Seit langem hegte er den Wunsch, in seiner Heimatstadt ein Opernhaus zu eröffnen. Und plötzlich kam ihm der Einfall. Er stand auf, zeigte auf die Arena und rief: "Dort steht es doch bereits, mein Opernhaus." Seine Begleiter wandten ein, dass die Akustik sicher nicht gut genug sei. Rund 100 Meter muss die Stimme tragen in dem gewaltigen Amphitheater und das über Stunden. Toscas Vibrato soll schließlich bis zu ihrem Tod im dritten Akt auch die hintersten Ränge unter freiem Himmel erreichen. Aber Zenatello war nicht mehr zu bremsen. Noch am selben Abend stellte er sich an verschiedene Punkte in der Arena und sang. Die Akustik war perfekt. Sänger, Musiker und Komparsen wurden angeworben, ein Bühnenbild entworfen, viele kleine Hindernisse überwunden und dann war es soweit.
Bei der ersten Aida 1913 stampften noch Elefanten über die Bühne, grob gezimmerte Kulissen stellten den ägyptischen Hof nach. Heute muss das Bühnenbild dem Zoom einer Fernsehkamera genügen. Hinter der Bühne sind neue Berufszweige entstanden. Statt des Ausleuchters kümmern sich Informatiker um die Lichteffekte. Animationsprogramme und Projektionen sorgen für eine neue virtuelle Ebene. Regisseure setzen die Opernakte fast so aufwendig in Szene wie einen Film. Doch ein wenig Tradition hat überlebt.
An einer Fabrikhalle im Gewerbegebiet am Stadtrand steht Laboratorio dell'Arena di Verona. Es ist die Kulissenwerkstatt. Drei Männer mit Sägemehl im Haar wuchten eine 2 Meter hohe Holzwand auf einen der Tische. Eine junge Frau mit Hammer und Feile inspiziert den Schaden. Giulia Rienzi, mit Piercing in der Nase, ist Anfang 30 und Kulissenbauerin.
Ich bin mehr Schreinerin als Künstlerin. Zwar bauen wir hier keine Möbel, sondern Kulissen für die Bühne, aber es ist doch eine sehr handwerkliche Arbeit. Die Arena ist eine besondere Bühne, weil sie Wind und Wetter ausgesetzt ist und dazu noch enorm groß. Mich begeistert sie, so wie mich die Oper im Allgemeinen begeistert. Ich mag auch moderne Inszenierungen. Trotz aller Kritik sind sie der richtige Weg, um das junge Publikum anzulocken.
Giulia klopft die mit Arabesken bemalte Holzwand ab. Auf der Rückseite fehlen ein paar Verstrebungen. Dekorationen sind abgebrochen.
Wir reparieren gerade ein Kulissenstück aus der Aida-Inszenierung von 1913. Dabei müssen wir sachte vorgehen, das Holz ist etwas brüchig. Vielleicht ist es beim vielen Auf- und Abbauen beschädigt worden. Sicher hat ihm auch der Regen zugesetzt. Die Kulissen bleiben ja auch dann auf der Bühne stehen, wenn die Aufführung wegen Regens unterbrochen wird. Wir verstärken jetzt die Rückwand und schließen alle Löcher, die wir gebohrt haben.
Giulia, prendi questo chiodo.
Guarino Binotto, stellvertretender Leiter der Kulissenwerkstatt, kommt hinzu. Der Mit-50er hat sowohl mit Starregisseuren als auch mit unbekannten Talenten zusammengearbeitet. Solange sie wissen, was sie wollen, ist für ihn die Welt in Ordnung. Nervös wird er nur, wenn sich ihre Vorstellungen von Tag zu Tag ändern. Er muss ihre Ideen schließlich umsetzen. Dennoch kann er sich nichts Schöneres vorstellen.
Diese Arbeit gibt mir viel. Wenn ich an der Arena vorbeikomme und dort Kulissen sehe, die durch meine Hände gegangen sind, dann hat das schon was.
Giulia Rienzi nickt. Das Gefühl kennt sie. Deshalb ist sie hier.
Ja, das ist toll. Mir gefällt auch, dass genug Zeit da ist, sorgfältig zu arbeiten. Natürlich kommt auch mal Hektik auf. In der Woche vor Beginn der Saison geht es hier drunter und drüber. Da müssen wir auf die Schnelle noch dies oder jenes ändern und improvisieren. Aber ansonsten geht es mehr um Sorgfalt als um Schnelligkeit.
Giulia Rienzi greift zu einer Sprühflasche und verschließt die Löcher im Holz mit einem Schaum, der innerhalb von Sekunden trocknet und steinhart wird. Giulia nickt zwei Frauen in Maleranzügen zu. Die Feinarbeit werden sie machen.
Wie im Sommer 1913 steht auch heute Abend Aida auf dem Programm in der Arena. Hinter den Kulissen geht es hektisch zu. Eine Gruppe Komparsen in sandfarbenen Hosen und Westen, mit Helmen, Schubkarren, Pickeln und Sieben, wie Archäologen sie benutzen, drängen sich in den Katakomben. Und wie früher die Gladiatoren, warten sie auf ihren Einsatz. Dirigiert werden sie von Marco Adami, dem Chef der Requisite. Er kontrolliert, ob auch alle ihre Ausrüstung dabei haben. Diese modern inszenierte Aida beginnt mit Grabungsarbeiten in Ägypten.
Es geht nicht mit Musik los, sondern mit einem Prolog. Die Regie will, dass ägyptische Archäologen zwei Statuen von Verliebten ausgraben, von Aida und Radames. Ihre Geschichte wird dann im Rückblick erzählt. Deshalb brauchen wir Schubkarren, die wir für die Komparsen im Hauptgang bereitstellen.
Dieser schlauchartige Gang ist das Nadelöhr der Arena. Er ist eng. Chorsänger, Komparsen, Regieassistenten hetzen und huschen hin und her, jeder in wichtiger Mission. Marco Adami jedoch bleibt gelassen.
Ich habe früher für einen großen Verlag gearbeitet, aber ich war nicht festangestellt. Und eines Tages haben sie alle, die keinen festen Vertrag hatten, entlassen. Mein Vater war hier in der Arena Hauswart und meinte, mit meinen breiten Schultern könne ich doch sicher schwere Requisiten herumtragen. Das war 1982 und seitdem bin ich hier.
Inzwischen leitet der große, stämmige Mann mit rötlichem Bart ein 15-köpfiges Team. Er wäre selbst gern Sänger geworden, doch wie das Leben so spielt. Heute dröhnt sein Bass durch die Katakomben, wenn Mitarbeiter geschlampt und eine Requisite vergessen haben.
Die größten Fehler passieren immer dann, wenn du es nicht erwartest. Wenn du entspannt bist, lässt die Aufmerksamkeit nach. Solange Anspannung da ist, achtest du auf jedes Detail und machst keine Fehler. Ich habe schon erlebt, dass in Tosca jemand mit einer Banane erstochen wurde, weil das Messer fehlte. Auf dem Tisch stand aber ein Obstkorb. So hat die Mörderin eben eine Banane genommen. Das Publikum hat natürlich gelacht. Aber was sollte die Sängerin machen? Sie konnte ja nicht sagen, halt, stopp, das machen wir noch einmal. Hier passiert alles live. Und wenn etwas falsch läuft, dann läuft es eben falsch.
Während der Requisitenchef Marco Adami Schubkarren und Komparsen für den Prolog in Aufstellung bringt, sitzt die Sopranistin Hui He in ihrer Garderobe und lässt sich schminken.
Ich habe diese Rolle schon oft gesungen, mehr als 130 Mal. Aber jedes Mal ist es anders, neu und aufregend. Ich muss mich konzentrieren, weil die Arena für eine Sängerin wie mich ein gefährlicher Ort ist. Diese riesige Bühne mit so viel Publikum verleitet dazu, lauter zu singen als üblich, an die Grenze zu gehen. Ich will, dass mich auch die Zuschauer hören, die am weitesten entfernt sitzen. Aber ich muss mich kontrollieren, damit mir nicht die Stimme ausgeht, bevor der Schlussvorhang fällt. Das ist ganz wichtig hier in der Arena.
Hui He klimpert probeweise mit ihren künstlichen Wimpern. Dann legt sie die breiten Armreifen an, die zu ihrem Kostüm gehören.
Ich singe jedes Jahr in der Arena, seit 2005. Verona ist meine Stadt und ich liebe es, hier zu singen. Die Akustik ist phänomenal und es berührt mich immer wieder, auf die Bühne zu treten und die vielen Leute zu sehen. Als Kind wusste ich nichts von dieser Arena, aber ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch. Ich habe eine Oper gesehen und war sprachlos. Wann werde ich in der Arena wohl einmal singen dürfen, habe ich mich damals gefragt.
Noch eine Viertelstunde bis Vorstellungsbeginn. Ein letzter Blick in den Spiegel. Jetzt ist Hui He Aida. Auf der anderen Seite der meterdicken Ringmauer strömen die Zuschauer in die Arena. Wegen der vielen internationalen Gäste werden alle Publikumsansagen auf Italienisch, Deutsch und Englisch verlesen. Marco Adami ist inzwischen in einem Raum tief im Bauch der Arena verschwunden und ordnet die Requisiten für den zweiten Akt.
Früher wurden hier die Löwen gehalten, weil man diesen Raum mit einem Gitter absperren kann. All diese kleinen Dinge wie Stöcke, Brillen, Lanzen, Schutzschilde, Standarten lagern hier. Und jede Oper hat ihre eigenen Requisiten.
Ein junger Mann kommt herein, wäscht sich den Staub, der zum Prolog gehörte, von den Händen und schnappt sich einen Umhang. Schnell muss es gehen, während auf der Bühne der erste Akt beginnt. In der Requisite sieht es aus wie in einem Krämerladen, in dem sich zwischen wertlosem Plunder auch antike Schmuckdosen und goldene, von Hand aufziehbare Armbanduhren verstecken. An der Decke hängt eine Neonröhre, an den Wänden stehen Regale mit Waschkörben. Die größten sind für Kopfbedeckungen und Waffen aller Art. Auf einem Tisch liegen säuberlich ausgebreitet Schwerter, Dolche, Helme, Lampen und diverse Schlüssel. Regieanweisungen für die nächste Szene. Marco Adami verfolgt auf einem Monitor den Szenenwechsel. Schon steht der Chor bereit für seinen Auftritt. Trägt jeder eine Lampe in der Hand? Ja. Marco nickt zufrieden und denkt bereits an die nächste Szene. Er ist dem Geschehen stets ein Stück voraus. Die kommenden zwei Stunden wird er Dolche und Schwerter anreichen und wieder entgegennehmen, sein Team zur Eile antreiben und sein T-Shirt durchschwitzen. Er wird den schlauchartigen Hauptgang entlangrennen, wenn etwas vergessen worden ist, und erst zur Ruhe kommen, wenn Aida am Schluss des vierten Aktes in den Armen ihres Geliebten Abschied nimmt vom Leben. Dann wird er innehalten und atemlos lauschen, so wie alle, die diese Sommernacht in der Arena von Verona erleben.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal ein Sommernachtstraum in Bella Italia. Verona und die Opernfestspiele, eine Sendung von Kirstin Hausen. Es sprachen Svenja Pages und Michael Haag sowie Julia Jakob, Christine Kutschera, Gerhard Hinze, Uli Plessmann und Peter Weiß. Technik Doris Umland. Regie Doris Jankowski. Redaktion Wolfgang Heinemann.